SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Heute Abend startet sie wieder, die lange Nacht der Industrie. Sie soll vor allem jungen Menschen Lust auf die Arbeit in der Industrie machen. Lange Nacht ist da nicht wörtlich zu nehmen, so um 22 Uhr sind alle wieder zu Hause. Keine Sorge also für alle Teilnehmer. Ich spreche jetzt mit Frank Thome, dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hier im Saarland. Herr Thome, was kann man sich denn alles anschauen bei der langen Nacht der Industrie?
Also zunächst mal freue ich mich total, dass wir jetzt nach 5 Jahren Pause endlich wieder die lange Nacht hier im Saarland haben. Wir haben 530 Plätze, über 600 Bewerberinnen und Bewerber. Also die Nachfrage, die ist sehr, sehr hoch. Und es ist ein tolles Klassement, was wir hier heute haben, mit insgesamt 10 Unternehmen aus der Industrie, die auch nochmal einen direkten Einblick hinter die Kulissen heute zulassen, auf modernste Produktionsprozesse und eben auch mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern auch für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.
Also das Interesse ist da, das ist ja schon mal eine tolle Nachricht. Wir hören natürlich im Moment gerade aus der Industrie viele schlechte Nachrichten, Jobabbau, Krise, das geht da oft Hand in Hand. Welche Perspektiven haben junge Menschen denn angesichts dieser schlechten Nachrichten?
Ja, also junge Menschen haben immer hervorragende Perspektiven. Das ist die Generation, auf die es auch ankommt und die vieles in der Hand hat. Natürlich ist es so, dass wir momentan auch am aktuellen Rand in der Bundespolitik sehen, dass zahlreiche der Strukturprobleme, die wir in ganz Deutschland, nicht nur im Saarland, aber eben auch hier haben, dass die jetzt auch Lösungen bedürfen in der großen Politik, um die Rahmenbedingungen für die großen Industrieunternehmen zu verbessern. Da sollte man sich aber jetzt nicht kirre machen lassen. Als junger Mensch kommt es vor allem dringend darauf an, eine sehr gute Qualifikation zu haben. So eine Ausbildung ist im Grunde auch die beste Arbeitslosenversicherung. Und da bietet eben die saarländische Industrie, die nach wie vor der große Motor unserer Konjunktur auch ist, hervorragende, vielfältige Möglichkeiten und Entwicklungsperspektiven.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade junge Menschen in der Industrie Sorgen haben angesichts dieser Krisenstimmung, die zum Teil auch herrscht. Kommt das bei Ihnen auch an?
Ja, das kommt auch an, muss ich sagen. Aber trotzdem überwiegt die Lust auf Qualifikation, die Lust hier auch mit den eigenen Händen an dieser Wertschöpfung mitzumachen. Und wie gesagt, man hat jetzt die Möglichkeit, ob man sich all diese Nachrichten, die man da so hört, so zu Herzen nimmt, dass man sagt, ich mache jetzt gar nichts und bleib auf meiner Couch. Oder wir sagen, wir nehmen die Dinge, die wir selbst in der Hand haben, auch so an und setzen alles daran, dass auch das Saarland in Zukunft ein Industrieland bleibt.
Mit Diehl Defence ist ja auch ein Rüstungsunternehmen heute Abend dabei bei der langen Nacht der Industrie. Ist das Interesse da größer geworden eventuell oder gibt es Vorbehalte?
Nein, Vorbehalte überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Rüstungsindustrie, die ist natürlich auch mittlerweile voll in unserem ethischen Bewusstsein drin. Ich glaube, das ist auch der Zeitgeist, den wir in der Republik auch gerade spüren. Das ist eine Entscheidung, dass wir hier auch verteidigungsfähig sein müssen in Deutschland, in Europa. Und das führt dazu, dass die Rüstungsindustrie eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Ja, das sehen wir auch, dass momentan einige Rüstungsunternehmen, die wachsen, die auch Kapazitäten eventuell zu mieten von vielleicht auch Automobilherstellern. Also da ist gerade ziemlich viel Dynamik drin. Und das entspricht ja im Übrigen auch den natürlichen Bewegungen eines Strukturwandels. Weil Wandel heißt immer auch, dass es auch in einigen Branchen wegen mir Abbau gibt, in anderen wieder einen Aufbau. Das sollte sich im Endeffekt die Waage halten. Wir freuen uns sehr, dass Diehl Defence heute auch dabei ist.
Nach einer Pause findet heute wieder die lange Nacht der Industrie im Saarland statt. 10 Betriebe nehmen teil. Die Plätze sind übrigens vergeben, da musste man sich schon im Vorfeld anmelden. Jetzt ist wieder die Zeit, dass die Nebenkostenabrechnungen gerne ins Haus flattern. Vor allem, wenn man in einer Mietwohnung lebt, dann ist das so im Frühjahr. Und vor allem die Energiekosten sind ja ein Preistreiber in den vergangenen Jahren gewesen. Gerade beim Heizen mit Fernwärme häufen sich laut Verbraucherzentrale die Beschwerden. Da gehen die Kosten teilweise schon ganz schön in die Höhe. Fernwärme ist zwar häufig klimaschonender, als mit Gas oder Öl zu heizen. Naja, aber die Preise, die machen natürlich den Verbrauchern da die Entscheidung und das Leben schwer. Peter Sauer berichtet hier auf SR3 von einem Fall, bei dem sich der Preis in der Fernwärme im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat.
Frank Konrad aus Dillingen ist auf das Thema Fernwärme zurzeit nicht gut zu sprechen. Anfang des Monats erhielt er die Fernwärmeabrechnung für sein Mietshaus in Wallerfangen und staunte nicht schlecht.
Im letzten Jahr hatten wir 1800 und dieses Jahr kam dann der Knaller und dieses Jahr ist dann es gesprungen auf 3.879 Euro.
Innerhalb eines Jahres hat sich der Preis also mehr als verdoppelt. Konrad versucht daraufhin, seinen Anbieter, den Fernwärmeverbund Saar FVS, telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Auf eine Mail erhält er dann lediglich eine ganz kurze, knappe Antwort.
Ich fühle mich einfach über den Tisch gezogen und es gibt keine vernünftige Erklärung. Es gibt eine Formel, die Fernwärme mir hier irgendwann mal geschickt hat, die dann mit höherer Mathematik, mit allen möglichen Klammern und Berechnungen ist und die man so gar nicht nachvollziehen kann.
Der Fernwärmeverbund Saar, der zur Steag-Tochter Iconi gehört, wollte uns kein Interview geben. Schriftlich betont man gegenüber dem SR, man bitte Kunden um Verzeihung, denn aufgrund von zahlreichen Anfragen und krankheitsbedingten Ausfällen hätte man Kundenanfragen nicht mit der sonst üblichen Gründlichkeit beantworten können. Man hätte jetzt aber die Servicezeiten erweitert. Zur drastischen Preiserhöhung in 2024, erklärt der FVS.
Nach dem Wegfall der zeitweilig geltenden Wärmepreisbremse ist auch die Umsatzsteuer wieder in voller Höhe angefallen. Wie drastisch sich der Wegfall ausgewirkt hat, zeigt die Tatsache, dass der reine Wärmepreis sogar geringfügig gesunken ist und dennoch unter dem Strich eine so deutlich höhere Belastung zustande kommt.
Einseitige Preisanpassungen zu Lasten der Kunden, dazu liegt den Verbraucherzentralen eine Vielzahl von Beschwerden vor. Sie fordern bundesweit einheitliche Veröffentlichungspflichten und Begrifflichkeiten, um die Mini-Monopole transparenter zu machen. Denn ein Wechsel des Anbieters, wie bei Gas oder Strom, ist nicht möglich.
Meiner Meinung nach müsste die Fernwärme, weil es für die Fernwärme ja keine Konkurrenz gibt, müsste es eine staatliche Kontrolle geben, dass die einen Blick auch auf diese Rechnungen machen.
Die Leidtragenden sind häufig Mieter, die Preiserhöhungen zahlen müssen. In Sachen Transparenz und Vergleichbarkeit bleibt noch einiges zu tun, zumal Fernwärme auch bei der kommunalen Wärmeplanung eine große Rolle spielen soll.
Peter Sauer mit einem Beispiel von sehr teurer Fernwärme hier im Saarland. Eine heiße Tasse Kaffee am Morgen zum Wachwerden oder zum Kuchen in der Nachmittagspause, das gehört für viele von uns einfach dazu. Aber ob das noch lange so bleibt? Kaffee wird nämlich immer teurer. 4,50 Euro für einen großen Cappuccino, überhaupt keine Seltenheit mehr. Aber auch Pets, Kapseln, Filterkaffee oder Kaffeebohnen einfach für zu Hause, die kosten immer mehr. Meine Kollegin Lena Schmidtke war für uns in der Saarbrücker Innenstadt unterwegs. Lena, was sagen denn die Saarländerinnen und Saarländer wegen der gestiegenen Kaffeepreise? Müssen sie jetzt schlucken?
Also tatsächlich habe ich viele Kaffeeliebhaber getroffen und ja, die haben zwar die erhöhten Preise bemerkt, aber...
Also ich trinke nicht in Massen, sondern in Maßen und diese Maße, dafür reicht das Geld noch.
Weniger Kaffee trinken tun wir das aber nicht.
Ja, ich bin absoluter Kaffeetrinker. Also wenn er dann 10 Euro oder 12 kostet, würde ich die zwangsläufig halt auch bezahlen.
Was aber viele machen, ist im Angebot kaufen und dann den Kaffee wirklich genießen.
Wie ist das denn für die Gegenseite, also für die, die Kaffee verkaufen?
Ja, das wollte ich in der Kaffeerösterei Die Kaffeebohne wissen. Die plättern seit letztem Jahr nach eigenen Angaben 100% mehr hin für den Rohkaffee und geben die Preissteigerung zu etwa einem Drittel an die Kunden weiter. Mehr wollen sie einfach nicht, aus Angst, die Leute zu verkraulen. Das scheint soweit auch aufzugehen. Die Stammkundschaft kommt wohl weiterhin. Und dann habe ich noch nachgefragt bei Maher Youssef. Er steht zweimal pro Woche mit seinem Kaffeemobil Fenjani Coffee am St. Johanna Markt und er hat seine Preise nur um 10 Cent anheben müssen.
Aber wenn jetzt noch dazu was kommt, dass jetzt die Becher teurer werden, dass noch der Milch teurer werden, dann muss ich gucken, ob ich mir das noch weiterhin leisten kann oder ob ich die Kaffee ein bisschen teurer machen muss.
Ja, immerhin zahlt er für die Kaffeebohnen 25-30% mehr als noch vor 6 Monaten.
Warum ist denn der Kaffee überhaupt so teuer geworden und vor allem bleibt er auch so teuer?
Die Frage habe ich Sabine Winkler-Baronski gestellt, der Geschäftsführerin der Kaffeebohne in Saarbrücken. Und sie hat mir erklärt, dass da viele verschiedene Faktoren mit reinspielen.
Also einerseits schlichte Ernte, andererseits ist der Kaffeekonsum in der ganzen Welt erhöht. Es wird aber immer weniger Kaffee angebaut und dann Spekulation an der Börse. Dass es viel günstiger wird, glaube ich nicht mehr. wir müssen uns darauf einstellen, dass es ein Luxusgut wird.
Also keine sonderlich schöne Prognose für alle Kaffeeliebhaber.
Nein, keine schöne Prognose. Und wenn ich dann höre Spekulationen an der Börse, dann wissen wir auch schon, wo der teure Kaffee nicht ankommt. Das Geld, das damit verdient wird, nämlich bei den Kaffeebauern. Der Saarbrücker Stadtteil Brebach, der ist ja den meisten, die da nicht wohnen, vor allem ein Begriff, weil da die Saarbahn hinfährt. Naja, ein bisschen mehr kennen wir schon noch von Brebach, aber gut, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass die Saarbahn da hinfährt, um mehr aus Brebach zu machen mit dem Brebacher Ohr, dem Gelände der Gusswerke und der ehemaligen SHG-Klinik. Da gäbe es da auf jeden Fall auch genug Flächen, woraus man was entwickeln könnte, Wohnraum zum Beispiel. Sichtbar verändert hat sich da allerdings noch nicht viel. Und wir haben deswegen unsere Reporterin Lea Kielnecker hingeschickt, um zu erkunden, wie es mit der Ortsentwicklung in Brebach vorangeht.
Steht halt auch viel leer von den Industriegebieten. Da können wir was draus machen, finde ich. Wohnungen oder Büros oder Parks oder einfach, oder ja genau, oder Grün. Ja, ist auch, wär auch was.
Damit spricht Richard Pfeiffer, den ich an der Saarbrücker Straße in Brebach anspreche, sicherlich vielen Brebachern aus der Seele. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts, kurz ISEC, haben die Bürger genau solche Ideen eingebracht. Das Ergebnis: Wohnungen sowie kleinteiliger Einzelhandel und Gewerbe sollen nach Brebach kommen, der Saarbach renaturiert werden. Im März 2023, also vor ziemlich genau 2 Jahren, hat der Stadtrat beschlossen, das ISEC umzusetzen. Und da geht auch schon was voran, sagt der Saarbrücker Baudezernent Patrick Berberich.
Wir haben bereits einige Maßnahmen auch abgeschlossen, wie die Kita Salü. Natürlich auch weitere Maßnahmen, das betrifft die Mobilität. An der Stelle ist zu erwähnen, dass der Bahnhof in Brebach durch ein Park-and-Ride-Parkdeck erweitert wurde und auch die Bushaltestelle mittlerweile barrierefrei umgebaut worden.
Außerdem soll noch in diesem Jahr eine öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof entstehen. Auch in Sachen Nahversorgung gibt es gute Nachrichten. Der Edeka-Markt steht kurz vor der Wiedereröffnung. Gerade bei den Großbaustellen, also auf der Industriebrache Brebacher Ohr, auf dem Gelände der Gusswerke und der ehemaligen SHG-Klinik, sieht man aber seit 2 Jahren nichts Neues entstehen. Das bedauert auch Bezirksbürgermeister Daniel Bollig. Aber
das ist heute in allen Bereichen so, dass es alles etwas braucht. Es braucht die Planung. Es sind sehr viele Auflagen zu beachten, von Umweltauflagen über sonstige Dinge, die beachtet werden. Müssen. Und es muss halt auch jemanden geben, der das Geld entsprechend investiert. Und das sitzt halt heute auch nicht mehr so locker.
Immerhin, nach Angaben der Stadt steht das Bebauungsplanverfahren für die ehemalige SHG-Klinik kurz vor dem Abschluss. Der Grundstückseigentümer könnte also bald mit dem Umbau beginnen. Dann soll hier neuer Wohnraum entstehen. Bis sich auf dem Gelände des Brebacher Ohrs dagegen was tut, könnte es noch länger dauern. Hier ist eigentlich eine Mischnutzung mit Wohnen und kleinteiligem Gewerbe vorgesehen. Die Stadt will aber auch noch mit einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob der Standort für eine neue Saarlandhalle in Frage kommt. Dann muss man sich auch noch mit den privaten Grundstückseigentümern abstimmen. Bevor das große Potenzial der Fläche ausgeschöpft wird, wird es also wohl erstmal noch eine ganze Weile weiter schlummern.
Wie entwickelt sich der Saarbrücker Stadtteil Brebach weiter? SR3-Reporterin Lea Kielnecker hat nachgehört.